In dieser Episode sprechen wir über die bevorstehende Trade Deadline. Welche Teams brauchen dringend Veränderungen und welche Deals sind möglich? Zwei Spieler stehen dabei besonders im Fokus, denn die Memphis Grizzlies warten auf Trade-Angebote für Mike Conley und Marc Gasol. Hört mal rein. Ahoi.
Basketballfans, Schuhe aus, Füße hoch. Wir gehen wieder auf NBA-Tauchgang. Analyse in der Tiefe mit Arne und Nils.
Wow, right in your living room.
And it goes from an incredibly awkward angle. A highlight reel play. Oh, talk about creativity.
Hallo NBA-Fans, herzlich willkommen beim NBA-Tauchgang. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid. Heute haben wir auch wieder spannende Themen für euch. Wir wollen über die Trading Deadline sprechen in der NBA. Am 7. Februar ist es soweit, es sind also noch knapp 2 Wochen. So lange haben die Teams in der NBA noch Zeit, Spieler zu transferieren, sich zu verbessern, möglicherweise nochmal einen Schritt weiter zu gehen, um für den Titel zu spielen, um für die Meisterschaft zu spielen zu können. Arne, bist du gespannt? Hast du Bock drauf, die Trading Deadline? Was sagst du?
Hi Nils, hi Leute. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich finde, es gibt immer so ein paar Daten in der NBA-Saison, die nochmal neue Spannungen und unter Umständen ganz neue Schwingungen in die Liga und in die Tabelle reinbringen. Und die Trade Deadline gehört auf jeden Fall dazu. Und ich bin sehr gespannt, was die Teams, die potenziell noch Spieler brauchen, machen können, um den Kader zu verbessern. Und was auch die Teams machen können, die im Keller der Tabelle stehen, um das, was sie haben, noch in zukünftige Assets in Form von Draftpicks umzumünzen und vielleicht für die Zukunft sich besser aufzustellen. Und das wird sehr spannend.
Definitiv. Für ein Team in der Eastern Conference, die Indiana Pacers, hat es ja auch einen kleinen Schicksalsschlag jetzt schon gegeben. Victor Oladipo von den Indiana Pacers hat sich verletzt und das auch sehr schwer, wird die Saison ausfallen. Glaubst du, das wird sie nochmal in irgendeiner Weise zu einem Deal bewegen oder halten die jetzt erstmal den Ball flach, gucken, was geht diese Saison und schauen dann in dem nächsten Jahr, was geht?
Also ich glaube, dass es eine schlimme Verletzung für Oladipo ist. Die Verletzung gab es ja noch nicht so oft. Tony Parker hatte das 2017 in den Playoffs und der hat über ein Jahr gebraucht, um wieder zurückzukommen. Oladipo ist ein Spieler, der sehr von seiner Athletik profitiert und sehr davon auch abhängt natürlich. Von daher hoffe ich, dass er zu alter Stärke wieder zurückkommen kann, gerade nach der letzten Saison, die so super gelaufen ist für ihn. Breakout-Season gehabt, All-NBA-Player geworden. Aber für die Indiana Pacers ist es vielleicht zumindest einigermaßen glücklich, dass es vor der Trade-Deadline passiert ist. Denn wenn sie sich entscheiden, den Kader noch zu verändern und einen Deal zu machen, dann können sie das jetzt noch tun. Ich denke, dass sie einen Kader haben, mit dem man auch so weiter auf einem sehr hohen Level spielen kann. Also ich bin sehr beeindruckt von dem, was die Indiana Pacers in dieser Saison gemacht haben. Sie haben von den letzten 15 Spielen 12 gewonnen. Und Oladipo hat jetzt in dieser Saison bisher keine so besonders gute Leistung gezeigt. Also ich würde sagen, sie haben trotz der schwachen Leistung von Oladipo auf einem sehr hohen Level gespielt und gewonnen. Er hat über die meiste Zeit der Saison nur 40% aus dem Feld geworfen. Eine schwache Dreierquote um die 30%. Und auch seine Defense ist sehr viel schwächer gewesen. Also ich denke, dass man auf diesem hohen Level auch mit dem Kader weiterhin spielen kann, dass der Kader so gut ist. Man hat auch einige Optionen im Kader, die mehr Spielzeit bekommen können und eigentlich auch verdienen. Aaron Holiday wäre da jemand, von dem das Team sehr viel hält und der potenziell in die Rotation dann mit reingehen könnte. Aber natürlich, wenn jemand wie Oladipo rausgeht, dann macht das vielleicht auch Sinn, nochmal jemanden zu holen, obwohl es schon die Frage ist, bei einem Team, das bei dem es so gut läuft und das auch für die Zukunft so gut aufgestellt ist, denn das Team wird sehr viel Capspace haben. Ist natürlich die Frage, wenn jetzt der Star sich verletzt hat, ob man jetzt Deals machen sollte oder lieber die Füße stillhält und guckt, was man in dieser Saison auch so erreichen kann.
Ja, ich halte die letzte Variante da für wahrscheinlicher. Das ist zumindest der Ansatz, den die meisten Teams in der Vergangenheit verfolgt haben. Die Pacers sind natürlich auch nicht ganz unerfahren mit der Situation. Also mit Paul George, als er damals bei den Pacers war, war die Situation ja ganz ähnlich. Er hat sich nicht in Reihen der Pacers verletzt. Er war ja damals für das Team USA aktiv, aber hat dann natürlich trotzdem für die Pacers lange Zeit aussetzen müssen. Und für Oladipo, es war jetzt quasi ein Abriss des Quadrizeps im Bein, wenn ich das richtig recherchiert habe. Also am Knie ist quasi dieser Muskel mehr oder weniger abgerissen. Eine Verletzung, die es wohl im Basketball nicht so häufig gibt, zumindest sagt das Adrian Wojnarowski. Und auch eine Verletzung, von der man sehr schwer zurückkommt, wo es wirklich eine intensive Rehab braucht und auch eine lange Zeit, die da verstreicht, dass tatsächlich sogar der Saison-Einstieg für die Saison 2019-2020 noch gar nicht sicher ist, ob es da dann weitergehen kann. Das hängt dann auch davon ab, wie die Rehabilitation, die Rehab verläuft und wie gut sich sein Bein und sein Knie dann entwickelt in der Zeit.
Ja, also bei der letzten Verletzung von Oladipo hatten die Pacers 8 Spiele gewonnen, 4 verloren. Das hatten wir auch schon mal in einem vorherigen Podcast ausführlich besprochen, dass die Indiana Pacers eben trotz Oladipos Verletzung sehr gut gespielt haben. Also in der letzten Saison hatten sie große Probleme, wenn er nicht auf dem Feld war. Aber das Team ist anders aufgestellt, ist viel tiefer, funktioniert viel besser. Und von daher denke ich, dass die Pacers jetzt auf einem hohen Level weiter gewinnen. Aber den absoluten Contender-Status, den sie bekommen könnten, hätten können, wenn Oladipo sich nicht verletzt hätte und auf sein Level der Vorsaison zurückgegangen wäre, der ist für diese Saison dann wahrscheinlich verloren. Also um die Western Conference Finals mitzuspielen, bleibt mit dem Kader ohne Oladipo wahrscheinlich nur ein Traum.
Ja, es ist immer schade, wenn gerade Leistungsträger in Teams ausfallen und das dann letztendlich den Saisonausgang besiegelt. Bei den Pacers sieht es stärker nach aus, als wenn das dann nach oben hin tatsächlich den Deckel setzt. Aber um bei der Trading Deadline zu bleiben, wollen wir vielleicht mal in der Eastern Conference nachschauen, welche Teams vielleicht noch den einen oder anderen Transfer gebrauchen könnten, um diesen Push für den Titel vielleicht noch zu wagen. Dabei würde ich jetzt erstmal sagen, never change a winning team. Also die Bucks und die Raptors, die haben es diesbezüglich vermutlich nicht nötig. Oder was würdest du sagen?
Also die Bucks haben ihren großen Deal in dieser Saison, denke ich, schon gemacht. Also bei den Bucks läuft es ja auch wirklich unglaublich gut. 34 Siege, 12 Niederlagen, die letzten 5 Spiele gewonnen. Sie haben eine Top-5-Defense, ich glaube die drittbeste gerade, die beste Top-5-Offense, die drittbeste gerade, die beste Defense der Liga. Und genau, sie haben George Hill schon geholt im Trade mit Cleveland. Und also ich denke, dass sie ihren großen Deal jetzt schon gemacht haben. Und die Bank und die Starting Five, beides ist super stark. Ich sehe einfach keine Gründe und auch keine Spieler, die jetzt da irgendwie in Frage kommen, wirklich getradet zu werden. Bei den Toronto Raptors ist es ähnlich. Auch da sehe ich eigentlich nichts, was man am Kader verändern müsste. Dann die Indiana Pacers haben wir gerade besprochen, die Philadelphia 76ers. Da haben wir beide schon gesagt, auch vor allem nach dem Butler-Deal, dass es da doch große Lücken im Kader gibt und die Bank schwach ist, zu wenig Shooting im Kader und die Komposition des Kaders da nicht so richtig passt. Also ich denke, die Philadelphia 76ers sind ein Team, das, wenn sie wirklich in der Spitze mitspielen wollen, noch einen Deal machen sollten, auch wenn es bei ihnen gerade gut läuft. Also auch von den letzten 10 haben sie 7 gewonnen. Sie stehen bei 32-17. Aber dennoch, also man hat es auch letztes Jahr in den Playoffs gesehen, als sie gegen die Boston Celtics gespielt haben, dass da doch auch schon da sie recht ausgespielt wurden teilweise. Und da hatten sie noch Covington und Saric als zusätzliche Shooter. Jetzt haben sie natürlich mit Butler einen zusätzlichen Star. Aber die Bank ist, wie gesagt, dünn. Und sie haben selber schon gesagt, sie würden gerne ein Backup-Center verpflichten und einen Wing-Spieler, der nochmal zusätzliches Shooting und Defense bringt. Von daher denke ich, dass die Philadelphia 76ers aktiv sein werden. Ich habe es mir auch mal angesehen bei den Sixers. Wollen wir erstmal die Eastern Conference weiter nochmal durchgehen oder wollen wir da schon drüber sprechen?
Wir können da nochmal jetzt drüber sprechen, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, klar.
Also die Philadelphia 76ers haben ein bisschen das Problem, dass sie nicht so wirklich diesen Filler-Salary im Kader haben, also diesen Salary, den man braucht, um Deals zu machen für so Spieler, die so um die 10 Millionen verdienen. Also eigentlich haben sie Wilson Chandler, der verdient 12, den brauchen sie aber sehr. Dann haben sie Markel Fultz, dessen Trade-Wert einfach gerade sehr, sehr gering ist. Und dann haben sie noch Mike Muscala, der 5 Millionen verdient. Ansonsten haben sie eben ihre Stars und Roleplayer, die sie brauchen. Und dann eben die Spieler, die jung sind und ganz wenig verdienen. Also sie haben sehr wenig Spielraum, was sie da so machen können. Und ich habe mal ein paar Deals rausgesucht, die so in Frage kommen, also so eine Richtung, in die es so gehen könnte. Natürlich ist das jetzt auch alles immer so ein bisschen Spielerei, Raterei, aber Spieler, die einfach zu haben sind und die potenziell möglich wären. Also zum Beispiel die Atlanta Hawks, die haben mehrere Spieler, die da interessant wären, Dwayne Dedmon, Torian Prince. Aber wenn man die kriegen will, dann müsste man halt vom Gehalt her Markelle Fultz mit reinpacken und dann vielleicht noch ein First-Round-Pick, aber das ist eben dann die Frage, wollen die Markelle Fultz haben?
Vielleicht noch Dwayne Dedmon, ne? Also ich glaube, Torian Prince ist dann wahrscheinlich schwerer zu bekommen.
Ja, eben. Und Torian Prince verdient halt sehr wenig Geld. Da müsste man dann eben einen guten First-Round-Pick reinwerfen. Sagen wir mal, Markelle Fultz und ein richtig guter First-Round-Pick gegen Dedmon und Prince, das würde vom Geld her gehen. Aber dann müsste es wahrscheinlich ein richtig guter Pick sein. Und das ist eben die Frage, ob man für zwei Roleplayer einen richtig guten First-Round-Pick weggibt. Die Vergangenheit hat eigentlich gezeigt, dass man das nicht mehr machen sollte. Und wenn man da nur einen Protected-Pick gibt und Fultz, dann sagen die Atlanta Hawks höchstwahrscheinlich, was sollen wir mit Markelle Fultz? Wir wissen gar nicht, ob er überhaupt wieder zurückkommt. Und ein Protected-Pick ist dann eben auch nicht so viel wert.
Ja. Ja, Dwayne Dedmon von der Bank zu haben als Center ist natürlich ein absoluter Luxus. Ne? Also es ist jemand, der einfach die Defense ankern kann, das hat er schon bewiesen. Gleichzeitig ist er, was ihm im Spiel auch zugutekommen würde, jemand, der auch Dreier werfen kann. Der schießt fast 40%. Das wäre natürlich schon cool für die aktuelle Saison. Aber ich gebe dir recht, da wird natürlich einiges dann auch aufgegeben. Es ist halt vieles im Kader bei Philly nicht so optimal, auch aus den Gründen, dass so viel Potenzial da nicht so gut ausgenutzt wird. Ne? Und ein Grundproblem ist ja leider auch die Art und Weise, wie die Starspieler zusammenspielen können oder es eben auch nicht können. Mit einem balldominanten Jimmy Butler, einem Simmons, der nicht schießen kann und eigentlich ein Joel Embiid, der gerne den Ball unten im Post haben möchte und dabei auch seinen Platz braucht. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Es ist halt schon mal nicht die beste Kombi und schon mal schwierig, da drum herum zu bauen. Und das jetzt in der Saison nochmal so hinzubiegen, mit der geringen Flexibilität, die da ist, also nicht die besten Voraussetzungen für Philly, um tatsächlich einen Championship-Run zu machen in diesem Jahr.
Ja, also dieser Deal nochmal dazu, um dazu zurückzukommen. Also Dwayne Dedmon und Torian Prince wären, glaube ich, zwei Spieler, die perfekt zu den Philadelphia 76ers passen würden. Mhm. Und wenn sie wirklich das Gefühl haben, und das haben sie auch schon öfter gesagt, dass jetzt dieses Fenster von den nächsten zwei Jahren, der Rookie-Deal von Simmons, eigentlich das Zeitfenster ist, in dem sie gewinnen wollen und müssen, dann wäre es natürlich schon die Frage, ob man sowas nicht vielleicht macht. Also Dedmon kann auch sogar Dreier schießen, ist ein guter Verteidiger. Und Prince ist auf jeden Fall ein Spieler mit sehr viel Potenzial, der in dieser Saison einfach noch nicht so richtig in die Gänge gekommen ist, weil er eine Knöchelverletzung hatte und das ewig gedauert hat, bis er wieder zurückgekommen ist. Also wenn die Atlanta Hawks Markelle Fultz vielleicht interessant finden als Spieler, der in der Zukunft nochmal zu seinem alten Level zurückkommen kann und man dann eben vielleicht wirklich einen First-Round-Pick reinwirft, der dann auch sehr gering protected ist oder vielleicht sogar den Miami-Pick, dann könnte man sein Team mit diesen beiden Spielern für diese Saison schon sehr, sehr verstärken.
Ja.
Denn ich glaube, Torian Prince ist eigentlich so vom Ding her genau das, was die 76ers brauchen. Das ist jemand, der schon jetzt auch in jungen Jahren über 2 Dreier mit einer guten Quote pro Spiel geworfen hat. Auch am Ende der Saison, letzte Saison schon mal über 2 Monate 20 Punkte im Schnitt gemacht hat. Und der auch zumindest die Tools hat, um ein guter Verteidiger zu sein, auch wenn er es bisher noch nicht wirklich gezeigt hat. Aber das hat man auch bei anderen Spielern schon gesehen. Die Atlanta Hawks waren halt so mies, jetzt die letzten zwei Jahre in der Defense, dass da kaum ein Spieler irgendeinen Unterschied machen konnte. Von daher könnte es schon sein, dass wenn Prince jetzt in Philadelphia ist, es viel besser aussehen würde. Ich habe jetzt noch mal zwei andere Beispiele, was für die 76ers so in Frage kommen würde. Zum Beispiel Garrett Temple von den Memphis Grizzlies gegen Mike Muscala, ein Second-Round-Pick. Das würde zum Beispiel noch gehen. Die 76ers haben immer noch aus ihren letzten Jahren super viele, also in den nächsten vier Jahren haben sie 10 Second-Round-Picks noch, die sie von anderen Teams bekommen, plus ihre, also und ihre eigenen, also ihre eigenen plus die von den anderen Teams 10 Stück. Also man kann locker noch ein paar Second-Round-Picks abgeben. Mhm. Zudem würden die Grizzlies 3 Millionen sparen und gehen ja sowieso diese Saison nirgendwo hin. Garrett Temple ist da auch vielleicht genauso der Spieler, den die 76ers brauchen. Jemand, der gut verteidigt auf dem Flügel und auch ab und zu mal einen Dreier trifft. Oder Rodney McGruder von den Miami Heat. Die Miami Heat wollen eher Spieler loswerden, weil McGruder ist auslaufend. Sie haben so viele Verträge, sie können ihn sowieso nicht halten. Von daher könnte man zum Beispiel Furkan Korkmaz den Miami Heat geben und dann eben auch noch Second-Round-Picks mit draufpacken, ein oder zwei. Dann würde man sicherlich McGruder kriegen. Der ist zwar expiring, aber man könnte ihm dann eben den nächsten Deal anbieten. Und der wäre sicherlich auch jemand, der sehr gut passen würde für das, was die 76ers brauchen und wonach sie suchen. Mhm. Also so in die Richtung könnte es für die 76ers gehen.
Okay. Ein Name, also mehrere Center waren ja nochmal angesprochen jetzt zur Trading Deadline, dass sie das Team verlassen könnten, aber ich nehme mal an, dass Enes Kanter jetzt in dem Zusammenhang für sie wahrscheinlich eher nicht interessant sein wird, auch weil es in der Defensive dann fehlen würde. Ein anderer Name, der mir jetzt häufiger begegnet ist in Trade Talks, war auch Frank Kaminsky von Charlotte.
Ja, ich würde bei Frank Kaminsky aber einfach sagen, wenn man Mike Muscala hat, dann braucht man sich nicht mal nicht Frank Kaminsky holen, denn ich würde mal sagen, die sind ungefähr so auf dem gleichen Level. Und Frank Kaminsky hat einfach bisher nicht gezeigt, dass er wirklich in der NBA-Rotation überstehen kann. Und er spielt in Charlotte kaum. Da kann man sich nicht vorstellen, dass er dann in den Playoffs für die 76ers einen Unterschied machen kann.
Das ist wahr. Ja.
Ja, die Boston Celtics sind noch interessant. Also man hat ja in dieser Saison gesehen, dass es bisher nicht so richtig rund läuft. Terry Rozier hat schon gesagt, dass die Boston Celtics zu viel Talent haben.
Womit er auch sich selbst meint.
Wie bitte?
Ja. Womit er auch sich selbst meint,
er natürlich. Er meint auch sich selbst. Er bekommt auch zu wenig Spielzeit. Zu viel Talent, um
auf der Bank zu setzen.
Mhm. Ja, sicherlich. Und da gibt es natürlich einige Leute, von Jaylen Brown ist da auch nicht unbedingt mit einverstanden. Zudem ist Terry Rozier Restricted Free Agent und könnte dann natürlich sein, dass die Boston Celtics ihn nicht halten können, wenn er ein sehr großes Offersheet bekommt von einem anderen Team, das an ihn glaubt, obwohl er in dieser Saison nicht so besonders gute Leistungen zeigt. Ja, bei den Boston Celtics ist alles möglich, würde ich sagen, aber im kleinen Rahmen, denn die Boston Celtics sparen sich ihre Munition auf für Anthony Davis. Der wird wahrscheinlich nicht zu haben sein jetzt bei der Trade Deadline, von daher erwarte ich, dass bei Boston eher wenig passiert. Und Terry Rozier ist auch die Versicherung, falls Kyrie Irving geht. Und die wollen die Boston Celtics sicherlich jetzt nicht aufgeben. Und in dem Fall, dass Kyrie Irving sich nach der Saison entscheidet, das Team zu verlassen, könnten sie halt Terry Rozier als Starting Point Guard behalten.
Ja. Also es geht noch in Richtung AD. Ich habe jetzt auch, also alle Informationen, die ich jetzt zu den Celtics bekommen habe, waren auch, dass es vermutlich zur Trade Deadline nichts gibt, keine weiteren Veränderungen. Natürlich bleiben immer noch die Chemistry-Probleme. Wir haben ja auch gar nicht, ich glaube, wir haben hier in dem Podcast noch gar nicht viel über diese ganze Kyrie Irving-Nummer und seine Leadership-Rolle und sein Telefonat mit LeBron James und diesen ganzen Zirkus gesprochen. Aber auf natürlich sämtlichen Medien ist das zu verfolgen und alle fragen sich teilweise, was ist mit Kyrie Irving los? Dennoch läuft es jetzt aktuell ja gar nicht so schlecht, also sogar sehr gut. Sie haben 5 Spiele in Folge gewonnen. Es ist aber trotzdem diese Saison schon immer so ein Up and Down. Und wenn es dann mal nicht so gut läuft, dann wirkt das schon alles nicht ganz so. Also es wirkt zumindest nicht so, als würden sie das intern im Team klären, was da an Problemen so auftaucht. Und schon, als wäre das Ganze irgendwie so ein bisschen fragil. Und wenn es in den Playoffs mal hart auf hart kommt, könnte das natürlich auch nach hinten losgehen. Aber nichtsdestotrotz scheint es sich gerade alles so ein bisschen zu finden. Und das zu viele Talent das sich in Boston da noch befindet, dass sich vielleicht auch ein bisschen zusammenrauft und dass es in Richtung Playoffs vielleicht dann auch einfach durchaus von Vorteil sein kann. Aktuell, wenn es so bleibt, würden sie gegen Philly gleich in der ersten Runde starten. Das wäre natürlich ein knaller Matchup. Ich könnte mir jetzt vorstellen, natürlich, dass die Pacers doch über kurz oder lang noch ein bisschen fallen, sich dann an Positionen noch was verändert. Würde also doch darauf tippen, dass die Celtics noch schaffen, zumindest Heimrecht auch zu bekommen in den Playoffs in der ersten Runde.
Ja, das denke ich auch. Da ist
einiges los. Ja.
Ich glaube schon, dass die Boston Celtics in der zweiten Saisonhälfte eine sehr starke Performance abliefern werden. Und ich finde auch, dass es... Also ich habe mir über die Boston Celtics in der Saison zu keinem Zeitpunkt wirklich Sorgen gemacht. Wir haben das ja auch nie thematisiert, wenn es bei ihnen nicht so gut lief und haben immer nur gesagt, die Boston Celtics werden das schon auf die Reihe kriegen. Und jetzt auch in den letzten 15 haben sie 10 Spiele gewonnen. Sie haben... sind beim offensiven Rating in der Zeit auf dem 7. Platz. Also auch in der Offensive haben sie deutlich besser ihren Groove jetzt gefunden. Defensives Rating ist in der Zeit 5. Also beides Top 10. Und das in der Eastern Conference. Wie gesagt, jetzt mit der Oladipo-Verletzung muss man sehen, ob sie die Pacers noch überholen können. Und ich sehe die Boston Celtics da auch eher in den Top 4 und mit einer besseren zweiten Saisonhälfte. Und ich glaube, dass sie, wenn einen kleinen Deal machen werden, eher kein Deal.
Ja. Wenn wir einen Platz weitergehen, sind wir schon bei den Brooklyn Nets. Die sind ja so, so ein bisschen so etwas wie der die Überraschung der seit Mitte Dezember, seit Weihnachten, haben einen unglaublichen Run jetzt gestartet. 26 Siege, 23 Niederlagen. Wir hatten in unserem letzten Stretch 4 Podcast auch ein bisschen mehr über sie gesprochen. Nach der Verletzung von Caris LeVert, die eigentlich im ersten Moment so wirkte wie, okay, jetzt hat sich der Go-To-Guy, der Teamleader im Team verletzt, der aufstrebende Star. Jetzt sieht es wohl ganz schlecht aus und wahrscheinlich verziehen sie sich in den Tabellenkeller. Das Gegenteil ist passiert. Sie haben eine unheimliche Tiefe im Team. Sie spielen einen guten Basketball. Sie haben die letzten 5 Spiele gewonnen. Von den letzten 10 haben sie 8 gewonnen. Und kannst du dir vorstellen, dass sie vielleicht dann doch jetzt irgendwie noch was aushacken, um nochmal einen größeren Push nach vorne zu machen?
Also sie haben von den letzten 23 Spielen 18 gewonnen. Wow. Von daher sehe ich gerade nicht, dass sie da was ändern wollen. Wahrscheinlich wollen sie einfach jetzt erstmal dieses Team so zusammenhalten. Und wenn es so gut läuft, dann verändert man höchstens Kleinigkeiten, denn... Man muss sich einfach mal vorstellen, die machen jetzt gerade diesen super Run, 18 Siege in den letzten 23 Spielen, machen dann einen Trade und dann geht es wieder den Bach runter. Das wäre natürlich fatal, könnte man der Fanbase auch kaum verkaufen. Mhm. Und von daher, also wenn sich ein super Deal ergibt, den man nicht ausschlagen kann, dann würde, glaube ich, jedes Team zuschlagen, wenn es davon absolut überzeugt ist. Aber ich sehe die Brooklyn Nets gerade nicht als ein Team, bei dem man davon ausgehen kann, dass es jetzt irgendwelche Veränderungen kommen.
Ja. Definitiv. Dann schauen wir uns die aber weiter an, diese Saison, und mal sehen, wie weit sie noch nach oben kriechen können. Ich finde es gerade auch echt interessant, mir D'Angelo Russell anzusehen. Nach all den Problemen, die er jetzt irgendwie am Anfang bei den Lakers hatte, sieht das gerade echt stark aus, was er so spielt. Die Nets habe ich auf jeden Fall im Auge. Aber ich könnte mir vorstellen, dass bei den Hornets einiges geht. Jetzt aktuell auf Platz 7. Wir hatten sie auch schon einige Male thematisiert. Unter anderem auch schon in der Diskussion, welche Spieler in der NBA, welche Stars am wenigsten Hilfe von ihrem Kader bekommen. Da waren die Hornets mit dabei. Sie verlassen sich sehr auf Kemba Walker. Es wäre doch jetzt eigentlich eine Möglichkeit, zur Trade-Deadline nochmal zu schauen, ob da noch was geht, ob noch ein Star mit reinkommen kann oder zumindest noch ein bisschen mehr Tiefe im Kader. Was meinst du?
Ja, zu den Charlotte Hornets habe ich tatsächlich noch einige Ideen gehabt. Wir hatten ja im letzten Podcast die Charlotte Hornets etwas ausführlicher besprochen und da sind wir noch nicht auf ganz so gute Sachen gekommen. Es ist jetzt so, Kemba Walker hat gesagt, er bleibt. Nochmal gesagt, er bleibt, und es sieht sehr danach aus, dass er tatsächlich in Charlotte diesen Max-Deal bekommen wird. Und wenn das schon so ist, also wenn man jetzt mit Kemba Walker für die nächsten Jahre weiter plant, dann muss man ihm eben auch wirklich Hilfe besorgen. Dann muss man, finde ich, auch wirklich alles tun, damit er zusätzliche Spieler im Team bekommt und das möglichst schnell, die auch helfen können. Und ich habe ein paar Ideen dazu, aber das können wir dann an späterer Stelle im Podcast nochmal etwas genauer besprechen.
Okay. Ja, dann ist das Playoff-Feld auch schon fast vorbei. Es sind einige Teams, die natürlich noch drum kämpfen, die Miami Heat, die Detroit Pistons, die Washington Wizards, die du jetzt aktuell sehr stark im Auge hast, auch unter dem Gesichtspunkt, dass sie ohne John Wall spielen und wir immer noch gucken, ob sie ohne John Wall wirklich besser sind. Von den letzten 10 Spielen haben sie aktuell 6 gewonnen. Ja, und die Orlando Magic mittlerweile schon fast raus, 20-28. Vucevic spielt eine gute Saison. Ansonsten ist da nicht viel Substanz im Kader. Glaubst du, eins von diesen Teams wird es nochmal irgendwie versuchen, Spieler loszuwerden, zu bekommen, irgendwas zu drehen?
Also ich habe auch zu den Washington Wizards noch eine interessante Trade-Idee, die ich später anbringen würde. Und bei den Orlando Magic finde ich es einfach sehr faszinierend, was sie tun werden mit Vucevic, denn wir haben das auch schon öfter thematisiert. Er bekommt 12 Millionen diese Saison, sein Vertrag läuft aus. Nach der Saison ist ein neuer Vertrag fällig. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Vucevic in Orlando bleiben will. Oder dass die Orlando Magic auch weiter mit ihm planen wollen, denn es hat einfach die Vergangenheit gezeigt, der Erfolg, der stellt sich einfach nicht ein. Vucevic spielt die beste Saison seiner Karriere, trotzdem sind jetzt nach etwas mehr als der Hälfte der Saison die Orlando Magic in der Eastern Conference eigentlich schon aus dem Playoff-Rennen raus. Es gibt keinen Grund, diese Zusammenarbeit weiter fortzuführen, von daher denke ich, dass Vucevic ein Spieler ist, der für andere Teams interessant sein könnte. Für den Rest der Saison, also viel werden die Orlando Magic nicht mehr für ihn bekommen, aber alles ist besser als nichts, würde ich da mal sagen. Und wenn es diese Saison sowieso nicht mehr darum geht, die Playoffs zu erreichen und sie sind jetzt eben schon wirklich einige Spiele raus, dann ist es doch vielleicht besser, die Zeit Bamba zu geben und noch vielleicht einen Pick dafür zu bekommen, Second-Round-Pick, und diesen Weg zu gehen. Von daher finde ich das sehr interessant, was die Magic machen werden. Und alle Teams, die danach kommen, Atlanta, Chicago, New York, Cleveland, wollen ihre Spieler gerne abgeben und dafür Picks bekommen. Da sind auch sehr viele Spieler schon im Gespräch. Alle Veterans von den Atlanta Hawks ungefähr. Haben wir auch schon gesagt, Taurean Prince, Kent Bazemore, Dwayne Dedmon, Jeremy Lin. Und bei den Knicks sieht es ähnlich aus. Auch wenn die Knicks-Spieler nicht ganz so interessant sind, weil sie entweder wie Kanter viel Geld bekommen und große Schwächen haben wie Kanter in der Defense oder wie Hardaway und Lee einfach etwas zu viel Geld verdienen. Ja, aber da sind die Seller in der Eastern Conference am Tabellenabgrund. Genau, dann Western Conference. Ich glaube, die Warriors sind set. Sie sehen sehr stark aus, muss ich sagen. Ich habe ja die ganze Saison gesagt, so richtig glaube ich nicht an sie, aber Cousins kommt zurück und sie haben 9 hintereinander gewonnen. Ich glaube,
sie waren jetzt auch schon, bevor Cousins kam, schon sehr stark. Ne? Ja, also genau. Im Prinzip eigentlich seit Weihnachten ging es richtig los. Der Slump von Thompson ist offensichtlich vorbei. Er spielt seit Weihnachten halt wirklich einen richtig guten Basketball. Er spielt wieder auf einem All-Star-Level. Für dieses Jahr wird es vermutlich dann trotzdem nicht fürs All-Star-Game reichen. Dafür war der Anfang einfach zu schwach. Trotzdem, es läuft bei ihm, es läuft bei Durant, es läuft bei Curry, der ein paar extrem krasse Spiele auch gemacht hat. Und Cousins hat mir auch echt richtig gut gefallen, das in den ersten Spielen. Vor allem im Hinblick darauf, wie schwer diese Verletzung war und wie schwer auch immer gesagt wird, dass eine Achillessehnenverletzung eben auch gerade für einen Center, und er ist dann auch ein alles andere als ein leichter Center, wie sowas ein Spieler eben auch beeinträchtigen kann. Also gleich mit einem Dank losgelegt und das sieht schon ganz gut aus.
Ja, du hattest es ja gerade schon gesagt, Klay Thompson, der legt ordentlich los, der hat jetzt im Januar 54,6% Field Goal, 49,4% Dreier, 25 Punkte im Schnitt.
Ja.
Aus dem Slump jetzt wirklich raus. Also wenn die Warriors so spielen, dann ist es schon wirklich sehr beeindruckend. Und da muss ich doch sagen, fast ein bisschen angsteinflößend doch für den Rest der Liga. Jetzt mit dem Marcus Cousins. Da muss man mal sehen. Also ich habe schon jetzt über meine Worte, die ich die gesamte Saison über immer so gesagt habe, sehr viel nachgedacht. Und die Warriors in dieser Verfassung sind doch sehr beeindruckend, muss ich sagen.
Es sieht gut aus. Ich warte halt nochmal so auf so ein paar Spiele, wo sie gegen Teams spielen, die die Pick-and-Roll-Situation mit Cousins mal so richtig ausnutzen könnten. Da bin ich halt mal so gespannt, weil es ist ja jetzt schon eine Veränderung auch in ihrer Defense. Mit Cousins auf dem Platz switchen sie nicht mehr so, spielen über den Block nicht mehr so, wie sie es mit anderen, zum Beispiel mit Kevin Looney auf dem Platz machen würden. Da ist dann schon noch mal der Drop, der von Cousins kommt, und sie verteidigen da anders, und da könnte es natürlich schon sein, also wenn sie zum Beispiel gegen Houston spielen und Harden da genau diese Stelle angreift, wenn dann vielleicht nochmal Capella und Paul auf dem Platz stehen, solche Situationen wären dann schon spannend, aber die sind eben auch nicht darauf angewiesen und können sich natürlich in solchen Spielphasen dann auch wieder auf ihre alte Lineup, sei es dann die Death Lineup und ähnliches, auch wieder variieren. Also wenn es tatsächlich auch so klappt, dass Cousins eine weitere Option ist, aber eben auch kein Muss, und der dann eben auch nicht durchdreht, wenn er nicht 30 Minuten spielt, dann ist das natürlich schon echt ein extremer Luxus jetzt, ne? Also kein Trade notwendig. Auf dem zweiten Platz aktuell die Nuggets. Und da habe ich mich jetzt einfach mal so gefragt, es läuft ja weiterhin für sie ganz gut. Defense ist nicht mehr so stark wie zu Beginn der Saison. Auch ein Thema, was wir immer wieder gerne betrachten wollen. Jetzt fällt mir immer noch auf, dass da ja Isaiah Thomas noch im Kader steckt. Und ich frage mich schon, wollen sie den jetzt eigentlich überhaupt noch einsetzen? Wollen sie den jetzt in dieser Saison noch zurückführen? Sie sind eigentlich auf den Guardspots sehr gut besetzt. Haben sie da vielleicht nochmal einen Trade-Chip, um zu sagen, vielleicht holen wir uns lieber noch einen Big oder machen irgendwas anderes damit? Aber vielleicht bringt es gar nicht so viel, also Thomas da jetzt noch zu integrieren in diese Mannschaft. Was meinst du?
Ja, ich habe das Gefühl, dass es diese Saison eher nicht mehr kommen wird. Also man hat nichts gehört von Isaiah Thomas bisher, und wenn die Denver Nuggets ihn traden wollen, dann hätte er schon spielen müssen. Wer will jetzt für Isaiah Thomas traden? Also ein Spieler, den niemand gesehen hat und der ja jetzt eigentlich schon die zweite Saison hintereinander nicht spielt, den kann man eigentlich für nichts traden. Und von daher sehe ich nicht, dass er getradet wird und auch nicht, dass er in nächster Zukunft zurückkommt. Mhm.
Und generell, meinst du, die Nuggets haben irgendwelche Moves noch offen? Vermutlich nicht, ja?
Also jetzt kommt ja gerade Barton zurück. Gary Harris hat jetzt kaum gespielt. Und ich denke, dass die Nuggets eher versuchen werden, mit dem Kader, den sie haben, im Rest der Saison herauszufinden, wie sie Spiele weiterhin auf dem Level gewinnen können und die Leute dann eben zurückbringen. Und wir haben es ja gesagt, die Defense der Nuggets haben wir immer sehr im Blick, weil sie am Anfang sehr stark war, jetzt in letzter Zeit wieder schwächer geworden ist. Und jetzt in den letzten 15 Spielen eben auf Platz 26 der Liga, 114 Punkte pro Spiel kriegen sie. Da sind sie auch nicht abgerutscht, aber was man ja zu den Nuggets jetzt erstmal für die Regular Season einfach sagen muss, sie gewinnen trotzdem im Moment noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Sie haben jetzt von den letzten 15 eben auch 10 gewonnen. Und sie machen eben einfach mehr Punkte, als sie kriegen. Wir haben es ja schon gesagt, für die Playoffs sehen wir da alle eher schwarz, wenn sie gegen die richtig guten Teams spielen. Aber auch da muss man ja sagen, in der Regular Season jetzt haben sie viele von den, oder die meisten von den guten Teams eben auch geschlagen mit der Spielweise, mit der sie spielen. In den Playoffs sagt man ja immer, es ist ein anderes Spiel, von daher muss man das sehen. Aber die Denver Nuggets würde ich sowieso jetzt einfach mal als Team einschätzen, die ein bisschen Erfahrung sammeln können in den Playoffs, denn kaum jemand von denen hat das bisher getan. Und für solche jungen Teams, die noch nicht in den Playoffs waren, ist es dann eben so, sowieso meistens damit erstmal getan. Also wenn sie eine Runde gewinnen, egal auf welchem Platz sie landen in der Western Conference, dann können sie sich eigentlich schon glücklich schätzen. Und wenn es gegen die richtig erfahrenen Teams geht, dann wird wahrscheinlich sowieso Ende sein.
Ja. Ähnliches würde ich vermuten für die Oklahoma City Thunder, die ja eigentlich eine sehr gute Saison spielen. 30 Siege, 18 Niederlagen haben sie aktuell, haben jetzt die letzten 4 Spiele gewonnen. Oder meinst du, die müssten jetzt nochmal unbedingt einen Trade für vielleicht den weiteren Starspieler noch machen, um wirklich ganz oben mitzuspielen?
Also ich denke schon, dass die Oklahoma City Thunder ein Team sind, das einen Deal eventuell gebrauchen könnte.
Okay.
Denn die Bank ist nicht so gut. Sie haben schon ein paar Probleme auch. Sie haben nicht unbedingt die besten Schützen im Kader und könnten eigentlich vielleicht noch einen Spieler gebrauchen. Aber da ist eben auch so ein bisschen das Problem, wen traden und wen holen. Wer kann da wirklich helfen? Und auch so wie die Saison jetzt bisher gelaufen ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie auch mit dem Kader, den sie haben, so weitermachen. Aber es würde mich nicht wundern, wenn sie noch versuchen, einen Spieler zu holen, der auf dem Flügel ein bisschen Entlastung bringen kann. Also da sind schon einige Kandidaten, bei denen ich mir vorstellen könnte, dass sie ihnen helfen. Torian Prince wäre da auch jemand, Kent Bazemore, der natürlich sehr teuer ist, aber den man sich vielleicht holen könnte. Also McGruder auch. So Leute, die schießen können und verteidigen auf dem Flügel, sind für alle Teams interessant und sicherlich auch für die Oklahoma City Thunder. Und wenn die Thunder das Gefühl haben, sie können in dieser Saison wirklich um den Titel mitspielen, dann sollten sie vielleicht wirklich sowas machen, wie Kent Bazemore zum Beispiel zu holen. Denn mit jemandem wie Terrence Ferguson, junger Spieler, der diese Saison schon einen Schritt nach vorne gemacht hat, aber auch nicht so richtig das ist, was man für die Playoffs erwarten würde auf der Shooting Guard-Position, da ein Upgrade zu machen, wäre dann schon vielleicht ein ganz guter Move. McGruder, Kent Bazemore, das wären so die Leute, die mir da direkt einfallen.
Mhm. Ja, der Blick aufs restliche Feld im Westen, die Portland Trail Blazers, wo mir jetzt noch eine Aussage von Damian Lillard im Kopf ist, dass er ja schon gerne ein Championship gewinnen will, aber er will dabei niemanden seiner Jungs auf der Strecke lassen, also er will es halt mit dem Team und braucht jetzt keinen weiteren Trade. Fand ich jetzt erstmal so interessant zu hören. Die Rockets, die krampfhaft jetzt auch versucht haben, auf Center sich zu verstärken, Farid auch schon geholt haben, mit Sicherheit immer noch keinen optimalen Kader haben, sehr von James Harden in der Offensive auch abhängig sind. Die Spurs, die sich jetzt zurückgekämpft haben, die Utah Jazz, die sich ebenfalls zurückgekämpft haben auf Playoff-Spots, die Clippers, die Lakers, die Kings, die Timberwolves auf 11 spielen auch noch mit. Wie sieht es da bei dir aus? Welche Teams siehst du da weit vorne in Trade-Gesprächen?
Also ich glaube, dass die Houston Rockets alles versuchen werden, den Kader noch zu verbessern.
Mhm.
Also auch als wir jetzt darüber gesprochen hatten, wer den schlechtesten Supporting-Cast hat, wurde James Harden auch von, also wir hatten ihn nicht in unserem Podcast drin, aber er wurde von anderen Leuten dann eben genannt. Genauso wie LeBron James. Ja, das kann man natürlich schon sagen, ne? Wenn sich alle guten Spieler um einen herum verletzen, dann sieht das natürlich erstmal schlecht aus. Wir haben sie nicht mit reingenommen, weil eben, wenn Chris Paul dabei ist, Clint Capella, Eric Gordon, dann hat er schon einen guten Supporting Cast. Und du hattest es auch angebracht in privaten Gesprächen. Selbst wenn der Supporting Cast von James Harden nicht besonders gut ist von den Namen her, so passt er doch sehr zu James Hardens Spiel. Also wenn das jetzt, wenn das jetzt alles auch noch schlechte Schützen wären, dann wäre es wirklich übel, aber er hat eben trotzdem um sich herum immer noch Leute, die einen Dreier treffen können. Und so wie James Harden eben im Moment spielt, reicht es trotzdem, um viele Spiele zu gewinnen.
Ja. Ich frage mich eigentlich, was bei Eric Gordon los ist. Der spielt einfach insgesamt eine ziemlich schwache Saison. Er trifft einfach nicht. Hat er jetzt auch schon wieder Spiele dabei, wo es besser lief. Einmal hat er eine Overtime ein bisschen aufgedreht. Aber insgesamt spielt Eric Gordon wirklich auch von den Quoten her eine katastrophale Saison. Geht eher bei den Dreiern Richtung 30%. Und ich glaube, er hat irgendwie jetzt noch 38% Field Goal oder so. Ich weiß es nicht genau, aber es ist auf jeden Fall alles ziemlich im Keller.
Ja, er war ja aber auch gerade verletzt. Also er hatte im Dezember sehr schwach gespielt. 40% aus dem Feld, 28 Dreier. Aber jetzt, seitdem er wieder zurück ist, in 4 Spielen hat er zweimal 20, einmal 30 Punkte gemacht, einmal 8. Und die Quoten im Januar sind bei 42 aus dem Feld, 47 von der Dreierlinie, bei 3,5 getroffenen Dreiern. Also Eric Gordon ist eben auch ein Spieler, der sehr streaky ist, der manchmal richtig heiß läuft. Und bei seiner Spielweise ist es eben aber auch so, dass der oft Phasen hat, wo er lange Zeit einfach zu wenig trifft. Er wirft ja auch sehr viele schwere Dreier von sehr weit draußen. Und dann geht eben manchmal auch eine Zeit lang nicht so viel. Ja, aber immer wieder auch mal starke Phasen. Jetzt hat er auch gerade wieder eine starke Phase. Ich würde sagen, er spielt schon insgesamt so, wie man das von ihm erwartet. Also klar, die Quote über die gesamte Saison gesehen ist ziemlich mies. Aber ja,
ansonsten, Ansonsten haben die Rockets ja jetzt einige Deals gemacht. Wie gesagt, Farid im Team spielt auch. Jetzt nehmen sie Nene hauptsächlich in die Starting Five mit rein. Und Farid hat dann einfach eine Backup-Rolle. Auch schön zu sehen, dass er mal wieder irgendwo Spielzeit bekommt. Nachdem er fast schon, also vor einigen Jahren hat er fast mal so ein All-Star-Niveau erreicht. Das dahingehend hat sich seine Karriere relativ schlecht entwickelt. Und er ist natürlich auch nicht unbedingt der Spielertyp für die moderne NBA, der dann unbedingt oft passend ist. Die Rockets haben außerdem Carter Williams zu Chicago abgegeben und sie haben Kamalo Anthony getradet, der eh schon nicht mehr gespielt hatte, auch zu Chicago. Mein letzter Stand war, dass Chicago ihn sich jetzt geholt hat, um ihn im Prinzip wieder vermutlich zu waven, eventuell auch zu traden. Nicht so ganz klar. Also so viele kleine Geschichten, die jetzt erstmal passiert sind.
Ja, ich hatte noch gelesen, Carmelo Anthony is traveling more than James Harden. Als Joke darüber.
Ja. Man sieht ja auch jedes Mal, wenn er irgendwie so hin und her geschoben wird, ihn mit so auf Fotomontagen, Photoshop immer den Trikots an. Jetzt einige Teams durch. Atlanta nie gespielt, Chicago wird er wohl vermutlich nie spielen. Es ist schon ein sehr unrühmliches Karriereende. Und weiterhin fraglich, ob er da halt nochmal irgendwo zum Einsatz kommt. LeBron hat ja schon mal den Pitch gestartet, ihn eventuell dann nach L.A. zu lotsen. Ich wüsste nicht, was er den Lakers jetzt noch bringen sollte. Vermutlich auch nichts anderes als Michael Beasley, der jetzt schon tut. Also von der Bank kommen, ein bisschen Offense spielen, nicht gut verteidigen.
Meiner Meinung nach ist Carmelo Anthony durch. Also ja. Ich würde ihn gerne nochmal bei den Detroit Pistons sehen. Einfach weil die so viele schlechte Spieler auf den Wing-Positionen haben. Und da könnte man einfach nochmal gucken, wenn er wirklich nochmal eine Rolle bekommt, wo er 15 Würfe pro Spiel bekommt, was noch drin ist. Yeah. Und den Pistons kann es eh nicht mehr schaden. Also warum nicht? Vielleicht kriegen sie dann nochmal ein paar mehr Zuschauer in die Halle. Aber ansonsten denke ich, Carmelo Anthony ist durch.
Fällt mir jetzt gerade ein, wir haben über die Pistons jetzt gar nicht viel noch gesprochen, aber sollten wir nicht vielleicht einfach mal Andrew Drummond auf den Markt werfen? Also die Kombo mit ihm und Griffin war jetzt zumindest nicht unglaublich erfolgreich, oder? Die beiden haben ganz gut Stats aufgelegt, aber es wäre vielleicht mal eine Möglichkeit, das Team so ein bisschen um Griffin aufzubauen, wenn sie es schon machen wollen.
Ja, ich glaube, das Problem für die Detroit Pistons ist eben auch, dass niemand die Spieler haben will, die sie im Kader haben. Drummond ist kein Spieler, der besonders gefragt ist. Zudem bekommt er noch sehr, sehr viel Geld. Also wenn man das jetzt aufnimmt, dann muss man schon sehr an Andre Drummond glauben. Diese Saison 25 Millionen und danach nochmal über 50 für die nächsten beiden Jahre. Ja. Wenn man Andre Drummond so viel Geld gibt, dann muss man schon sehr an ihn glauben, was die meisten Teams einfach nicht tun. Also Andre Drummond ist nicht zu traden. Blake Griffin verdient sehr viel Geld, ist wahrscheinlich nicht zu traden. Dann Reggie Jackson, eigentlich fast das Gleiche. Also die Detroit Pistons haben auch schon gesagt, dass sie nicht besonders aktiv sein werden bei dieser Deadline und ich glaube, sie wissen einfach auch, dass sie kaum was haben, was jemand anderes haben will. Alles, was die Detroit Pistons im Kader haben, muss man mit einem Draftpick garnieren, damit man es überhaupt los wird.
Ja. Yeah. Naja, okay. Bleiben wir im Westen. Ich habe gehört, die Spurs sind eventuell schon interessiert, was zu machen zur Deadline.
Ja, ich habe gehört, dass die Spurs auf der Suche sind nach einem Wing-Spieler, der verteidigen und vielleicht auch noch werfen kann. Das ist natürlich immer der schwierigste Spielertyp, den man so bekommen kann. Deswegen haben die Spurs auch schon die Fühler ausgestreckt nach jemandem, der das alles bisher noch nicht so unbedingt getan hat, in Stanley Johnson von den Detroit Pistons, aber das im Spurs-System vielleicht noch mal tun wird in Zukunft. Stanley Johnson, einer der schlechtesten Schützen der Liga im Moment. Und auch jemand, der in der Verteidigung eigentlich nur Potenzial hat, das aber auch noch nicht so wirklich umsetzen konnte, ist schon bezeichnend, dass er in Detroit, wo man jede Hilfe braucht, nie wirklich die Starting Five knacken konnte, obwohl er ein Top-10-Pick war und zu diesem Zeitpunkt schon eher enttäuschend. Aber die Spurs glauben immer daran, dass sie mit ihrem Coaching-Staff und den Trainern, die schon ziemlich viele Leute in die richtige Richtung nochmal positiv beeinflusst haben. Gerade auch was den Schuss angeht, dass sie aus ihm noch jemanden machen können, der das Potenzial, das er irgendwann mal hatte, dann vielleicht auch noch umsetzt. Auf jeden Fall wollen die Spurs gerne Hilfe auf dem Flügel haben. Und ansonsten in der Western Conference, also ich habe es ja schon häufiger gesagt, die Clippers, sie rutschen leider gerade so ein bisschen ab. Ich hätte gerne gesehen, dass sie sich ein bisschen besser halten, aber Danilo Gallinari ist jetzt angeschlagen und ich glaube, das könnte eventuell der Anfang vom Ende sein für die Supersaison, die Gallinari gespielt hat. Es sind im Moment nur Backspasms, aber immer wenn ich höre, Gallinari hat irgendwelche körperlichen Probleme, dann glaube ich, es wird eventuell dazu führen, dass er von den nächsten 30 Spielen nur 2 macht. Und das wird sehr zu beobachten sein. Vielleicht entscheiden sie sich auch vorher noch aktiv zu werden. Und dann glaube ich, dass die Lakers potenziell noch was machen könnten. Die Kings auch. Da war schon Kanter im Gespräch oder auch was Größeres. Mhm. Und die Pelicans, da habe ich gehört, dass sie nicht bereit sind, zukünftige Draftpicks anzuheften an Spieler, die sie holen. Und das wahrscheinlich schon aus dem Glauben daran, dass eventuell Anthony Davis ziehen wird nach der Saison und dass sie dann einfach sehr schlecht dastehen, wenn sie es tun. Und dann kommen wir zu der Mannschaft, die vielleicht am wichtigsten gerade ist, denn die Memphis Grizzlies haben gesagt, dass sie Mike Conley und Marc Gasol nach langen Jahren, beide sind schon über 10 Jahre im Team, bei einem guten Angebot abgeben würden. Und das hat mich nicht überrascht. Irgendwann musste der Zeitpunkt kommen, wenn man in der Tabelle so abrutscht. Sie sind das 14. Team in der Western Conference, haben 19 gewonnen und 29 verloren, nach einem sehr guten Start in die Saison, wo viele überrascht waren, wir auch, und gesagt haben, es sieht so aus, als wenn die Memphis Grizzlies wirklich vielleicht es in die Playoffs schaffen können, auch wenn wir sie beide da nicht reingetippt haben. Nee, du hast sie sogar reingetippt, ich habe nachgesehen. Du hast sogar gesagt...
Ich habe sie dann reingetippt, ne?
Das war, ja, es war halt bei unserem Playoff-Tipp im Anfang Dezember. Da waren so ungefähr 25 Spiele gespielt. Da hast du sie reingetippt. Aber sie sind seitdem absolut abgestürzt. Sie sind seitdem absolut abgestürzt und jetzt sind Conley und Gasol auf dem Markt und darüber wollen wir jetzt nochmal ausführlich sprechen.
Ja, ein Ende für Grit and Grind. Conley war noch nie All-Star und spielt schon wieder eine Saison, in der es möglich wäre in der Western Conference, aber dann vermutlich doch nicht reicht, vor allem nicht, wenn die Grizzlies jetzt so abstürzen. Gasol, der auch nach wie vor defensiv, offensiv wirklich ein Top-Spieler ist, der das Spiel verstanden hat, der passen kann. Zwei Spieler, die gerade für viele Contender interessant sein können. Was meinst du denn, wer hätte denn das größte Interesse, einen von den beiden aufzunehmen?
Ja, also als erstes finde ich, muss man mal darüber nachdenken, in welcher Situation Gasol und Conley gerade sind. Also vom Vertrag her, vom Alter her und was Teams eventuell auch von ihnen haben, wenn sie sie holen. Also welche Teams denn überhaupt in Frage kommen, auch sie zu holen. Also erstmal würde ich versuchen, mit dir zusammen zu erläutern, was sind das eigentlich für Spieler und was sind die jetzt gerade noch wert? Also bei Gasol muss man sagen, dass er schon 33 Jahre alt ist. Ja. Er hat diese Saison Vertrag, also bis zum Ende der Saison verdient 24 Millionen Dollar und dann hat er eine Player-Option für die nächste Saison, die er wahrscheinlich ziehen wird, denn dafür bekommt er 25,6 Millionen Dollar oder es würde vielleicht für das Team, das für ihn tradet, die Möglichkeit geben, das mit ihm nochmal zu verhandeln und dann eben einen Vertrag auszuhandeln, der über mehrere Jahre geht und ihm dann eben nochmal mehr als diese 25,6 Millionen bringt. Das ist also bei Gasol die Option, oder die Situation. Er spielt immer noch auf einem sehr hohen Level, auch wenn er die Saison eher stark gestartet ist und jetzt eben auch zusammenhängt mit diesem Losing Streak gerade doch etwas abgebaut hat in dieser Saison. Trotzdem würde ich einfach nochmal versuchen, mit dir zusammen jetzt zu ergründen, wo er denn ungefähr steht. Und ich lese jetzt einfach mal die besten Center der Liga vor. Und du sagst einfach mal, wenn jemand kommt, bei dem du denkst, dass man in den nächsten 2 Jahren mit Gasol mehr gewinnen kann, als mit dem Spieler, der kommt. Okay.
In den nächsten 2 Jahren, also nach der Saison. Die
ja, genau. Er hat ja halt noch den Vertrag für diese Saison, also jetzt in den Rest dieser Saison und dann eben die nächste Saison. Mhm. Also Anthony Davis. Also würdest du lieber Anthony Davis haben oder Marc Gasol?
Anthony Davis.
Ja, Embiid.
Embiid, ja.
Jokic, Towns.
Na klar,
Jokic, Gobert,
auch Towns, ja.
Turner.
Auch Gobert. Turner, ja, Alter. Also wenn ich nur die 2 Jahre nehme, dann Gasol, ja. Also wenn es um Win Now geht, dann
Gasol. Okay, dann Capella.
Dann würde ich bei Capella bleiben.
Okay. Aldridge.
Würde ich bei Aldridge bleiben.
Nurkic.
Ah, es ist hart. Nurkic spielt wirklich eine gute Saison.
Ja.
Er hatte nicht nur dieses eine Monsterspiel, sondern er spielt auch ansonsten eine wirklich gute Saison. Ich glaube, ja, bin ich bei Nurkic.
Vucevic?
Wäre ich bei Gasol.
Okay, Ayton? Für die nächsten 2 Jahre?
Gasol.
Sabonis?
Sabonis spielt schon ein starkes Jahr, ne? Also es ist Borderline All-Star. Eastern Conference reicht wahrscheinlich sogar für ein All-Star. Aber er ist für mich halt auch eher, ja gut, er kann schon 5 spielen auch, ne? Gasol.
Okay, dann DeAndre Jordan.
Gasol.
Okay, Jared Allen.
Gasol.
Okay, dann kann man sagen, Gasol ist an... an 9. Position bei den Centern in der Liga. Also Top 10 immer noch bei den Centern.
Ja, nach meiner Einschätzung. Ne? Da wird sicherlich ja manch andere eine völlig andere Einschätzung treffen. Aber,
also ja, meiner Einschätzung nach ist er auch in den Top 10. Also bei meiner Einschätzung war er jetzt auf dem 7. Platz für die nächsten 2 Jahre. Mhm. Also ich hätte ihn vor Capella und vor Aldridge. Das kommt natürlich darauf an, was für ein Team man hat. Bei den Houston Rockets ist Capella besser aufgehoben, weil er der perfekte Lob-Partner für James Harden ist. Es geht dann natürlich auch darum, wie der fit fürs Team ist. Aber ja, ich glaube, dass Gasol noch 2 sehr, sehr gute Jahre haben wird. Und das muss man eben bedenken, dann eben dieser Preis, den er bekommt. Also 24 und 25 Millionen ist für einen Spieler von seinem Niveau, denke ich, schon ein Gehalt, das man zahlen kann, ohne dass man davon reden kann, dass es ein total schlechter Vertrag ist, auch wenn man jetzt nicht weiß, ob er mit 34 und 35 das Level noch so halten kann. Aber das ist, finde ich, erstmal schon wichtig festzustellen. Ne? Er ist ein Top 10 Center, sein Gehalt ist okay. Auch Verletzungen haben ihn jetzt in den letzten 2 Jahren nicht wirklich geplagt. In der letzten Saison hat er sogar noch so ein bisschen sich ausruhen können, weil die Grizzlies so doll getankt haben. Von daher ist er schon noch ein sehr guter Spieler und man muss auch sagen, dass er viel für das Team machen kann in der Offensive und auch in der Defensive. Also auch am Anfang dieser Saison, in den ersten 2 Monaten dieser Saison, war er einer der besten Verteidiger der Liga. Und es ist natürlich auch die Frage, das hat man in der letzten Saison auch schon gesehen, wenn das Team nicht mehr so erfolgreich spielt, dann ist Gasol auch ein Spieler, der dann nicht mehr 100% gibt teilweise und seine Frustration auch auf dem Spielfeld zeigt. Von daher würde ich auch sagen, dass er in einer Situation, wo gewonnen werden soll, einfach auch ein besserer Spieler ist.
Mhm. Ja, gebe ich dir recht.
Ja, dann zu den vertraglichen Dingen. Also wir hatten ja schon jetzt gesagt, wie viel er verdient. Die Regel ist, ein Team, das für ihn tradet, kann den Salary matchen oder eben 125% davon an die Grizzlies abgeben. Also man kann um 25% den Salary übersteigen. Und ich habe jetzt einfach mal mir die Liga angeguckt und gedacht, welche Teams kommen denn in Frage? Und da muss man sich dann eben fragen, welches Team braucht ein Center? Und welches Team glaubt, dass mit Marc Gasol in den nächsten 1,5 Saisons ja so viel mehr aus dem Kader rauszuholen ist, dass es wert ist, ihn zu holen. Und dann geht es natürlich auch noch darum, dass das Team eben Filler-Salary hat und eben Assets, die für die Grizzlies interessant sein können. Und das habe ich mir mal angesehen. Und jetzt kommt die Liste. Also ich fange mal an mit einem Team, das ich sehr interessant finde, bei dem ich mir auch wirklich vorstellen kann, dass sie Gasol gerne für die nächsten anderthalb Jahre hätten, einfach um ihre Reputation wieder auf Vordermann zu bringen. Und zwar sind das die Sacramento Kings.
Habe ich mir gleich gedacht, dass sie jetzt kommen. Ja.
Spannend. Ja. Sie haben ja auch schon mal mit Papagiannis mit dem 13. Pick versucht, den nächsten Marc Gasol zu draften, was absolut in die Hose gegangen ist. Mhm. Der ist mittlerweile noch nicht mal mehr in der Liga. Aber sie könnten jetzt den richtigen Marc Gasol für anderthalb Saisons bekommen. Ich finde es für die Sacramento Kings interessant, weil sie einfach einen Veteran bekommen würden, einen Star, jemanden, der das Team potenziell auf ein ganz neues Level heben kann. Was der Negativpunkt ist, die Kings spielen in dieser Saison ja schon recht erfolgreichen Basketball in der Western Conference mit 50 Siege-Pace. Das hätte ihnen kaum jemand zugetraut. Aber sie spielen eben sehr, sehr schnell. Und es ist eben die Frage, wie sich das jetzt auswirken würde, wenn sie Gasol reinnehmen, mit dem man nicht so schnell spielen kann. Die Grizzlies haben eins der langsamsten Pace der Liga und jetzt ihn zu den Kings zu nehmen, ist eben so ein bisschen wie die Bremsen zu treten und potenziell anders zu spielen. Yeah. De'Aaron Fox ist eben Point Guard, der am besten auch ist, wenn er schnell spielt. Das muss man sich eben genau überlegen, ob man das will. Aber falls die Kings es tun wollen, dann gibt es da ganz gute Optionen. Zum Beispiel die Sacramento Kings bekommen Marc Gasol, die Grizzlies bekommen Zach Randolph, Expiring Contract, Iman Shumpert, Expiring Contract. Also das Gehalt von Gasol wäre einfach weg. Und dazu dann eben ein First-Round-Pick. Sie können den First-Round-Pick erst 2021 traden, weil der nächste First-Round-Pick potenziell zu den Boston Celtics geht. Mhm. Also der Pick von den Boston, der an die Boston Celtics geht, den bekommen die Celtics, wenn er dieses Jahr außerhalb der Top 8 ist. Nächstes Jahr außerhalb der Top 6. Danach ist er unprotected. Also man könnte eben einen First-Round-Pick dann potenziell, wenn er dieses Jahr an die Celtics geht, dann eben in zwei Jahren wieder traden. Mhm. Und ansonsten eben erst zu einem späteren Zeitpunkt. Das müsste man dann eben in den Deal so mit einbauen. Oder man packt auch noch einen Second-Round-Pick mit dazu. Aber ich denke schon, dass Gasol jemand ist, der für die Kings, wie gesagt, so einen großen Unterschied machen kann, dass einfach diese Gewinnermentalität mal wieder zurückkommt. Von daher könnte man potenziell auch einen Pick in der Zukunft nochmal abgeben. Mhm. Und wenn man ihn eben schützt und das geht alles den Bach runter, dann, also man würde jetzt keinen Top-10-Pick abgeben oder man würde ihn so protecten, dass er eher von 16 bis 30 irgendwie stattfindet.
Mhm. Okay.
Dann eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel Zach Randolph und Skal Labissière. Also man müsste gar nicht so viel Salary an die Grizzlies abgeben, was für die Grizzlies auch ganz gut ist, da sie ganz, ganz knapp vor der Luxury Tax sind. Und wenn sie da rauskommen, dann haben sie wieder ein bisschen mehr Flexibilität. Also nur $380,000 unter der Luxury Tax Grenze liegen sie. Also sie sind hard capped. Und damit würden sie nochmal 10, 12 Millionen von der Luxury Tax wegrücken und dazu eben dann nochmal einen Pick. Oder Iman Shumpert und Corley Stein könnte man auch machen und dazu einen Pick. Also es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten. In diesem Fall würde es einfach nur darum gehen, ob die Kings bereit dazu sind, Picks abzugeben, auch Protected First Round Picks abzugeben oder eben nicht. Denn ich denke, bei Gasol wird es am Ende darum gehen, welches Team will Gasol und ist bereit, Picks abzugeben zu dem Filler Salary, den sie eben an die Grizzlies schicken. Hm. Und das Team, das am meisten bereit ist, das zu tun, wird Gasol kriegen. Und wenn es kein Team machen will, dann wird Gasol bei den Grizzlies bleiben. Ja. Dann soll ich nochmal ein anderes Team sagen? Also, ich habe noch drei andere Teams für Gasol und ich ratter die jetzt einfach mal kurz runter. Also ein anderer Trade, den ich persönlich sehr interessant finde, ist Gasol straight up für Otto Porter.
Okay.
Und das wäre halt eine Möglichkeit für Washington, einen richtig guten Center zu bekommen. Und ich bin ja sowieso ziemlich beeindruckt von dem Kader der Washington Wizards. Und ich glaube, dass tatsächlich Washington mit Gasol gleich ein viel besseres Team sein könnte. Und Otto Porter wäre halt...
Im Tandem mit Dwight Howard.
Ja, Dwight Howard braucht ja nicht wiederkommen und Wall in dieser Saison am besten auch nicht. Aber ich glaube, dass Gasol die Wizards auf ein neues Level heben könnte in dieser Saison. Das wäre, glaube ich, für die Wizards ein ziemlich großer Impact. Und ich glaube, bei den Wizards ist es eben so, sie haben John Wall unter Vertrag. Da kommen sie die nächsten 5 Jahre nicht raus. Wenn man jetzt mit Bradley Beal gewinnen will, dann muss man halt was machen. Und es ist eben möglich. Otto Porters Vertrag sieht jetzt bei den Wizards bisher sowieso nicht so ganz glücklich aus. Vor allem, wenn Wall spielt, ist Otto Porter jemand, der eher aussieht wie ein 10-Millionen-Spieler, bekommt aber 27. Von daher wäre das vielleicht eine Möglichkeit. Dann muss man natürlich sagen...
Meinst du, die Grizzlies hätten Interesse an Porter?
Ja, das ist eben die Frage. Also das habe ich mich auch gefragt. Es ist eben die Frage, ob die Grizzlies Interesse an Otto Porter haben. Aber er ist eben viel jünger und er hat 3 Jahre 26 Millionen. Ich glaube, dass Otto Porter das Potenzial hat, schon so eine zweite, dritte Option zu sein. Man könnte, wenn man diesen Deal macht, eben Conley behalten. Dann würde man Otto Porter eben auf Small Forward oder Power Forward spielen lassen. Dann könnte man Jaren Jackson Jr. als Center spielen und könnte einen modernen Basketball spielen. Wing-Spieler, die talentiert sind, sind immer gefragt. Ich würde da auch sagen, Otto Porter hat das Potenzial, auch ein langfristigen Piece zu sein bei den Grizzlies. Und eine ganz interessante Sache, die dabei noch reinspielt, ist, dass die Grizzlies sich genau überlegen müssen, wie sie sich jetzt verhalten, eben wegen diesem Celtics-Pick. Denn wenn sie diese Saison jetzt total abstürzen und richtig schlecht sind, dann werden sie einen Pick zwischen 1 und 8 bekommen. Das heißt, der Pick geht nicht an die Celtics. Wenn sie aber sowieso, weil Gasol und Conley die nächsten Jahre wahrscheinlich entweder nachlassen oder weg sind, total schlecht werden, wird es dann eben potenziell in 3 Jahren ein ungeschützter First-Round-Pick, wenn die Grizzlies potenziell eins der schlechtesten Teams der Liga sind. Von daher ist natürlich die Frage, ob sie nicht vielleicht sogar einfach versuchen, in dieser Saison irgendwie so gut wie möglich zu sein, um diesen Pick möglichst jetzt an die Celtics abzugeben. Aber es ist natürlich die Frage, wie sie das machen sollen, da sie sogar mit Gasol und Conley jetzt gerade so schlecht sind und fast alles verlieren. Ja, also ich glaube, dass es eben eine Situation ist, bei der sie potenziell Gasol für nichts verlieren. Also er wird dann einfach weg sein. Ich glaube, dass Otto Porter in der neuen Situation, also jetzt schon bei den Wizards, finde ich, sieht man direkt, dass er jemand ist, der mehr machen kann und potenziell eben auch bei einem Team wie den Grizzlies das eben zeigen kann. Und also wenn ich Memphis wäre, dann würde ich mir gut überlegen, das zu machen. Wenn sie nicht ganz so überzeugt sind davon, können sie vielleicht auch noch Picks raushandeln. Das wäre auch eine Möglichkeit. Zumindest noch vielleicht 1, 2 Second-Round-Picks dazu zu holen. Und das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Dann eine sehr interessante Möglichkeit, finde ich, Marc Gasol zu den Charlotte Hornets. Und das hatte ich ja vorhin schon angedeutet, dass ich noch ein paar Ideen habe, wie man die Charlotte Hornets vielleicht etwas interessanter machen kann und das Leben für Kemba Walker ein bisschen erleichtern kann. Und Marc Gasol zu den Charlotte Hornets.
Pick-and-Roll-Partner.
Ja, ja. Also es wäre für die nächsten 1,5 Jahre auf jeden Fall eine sehr interessante Kombination. Und man hätte ja auch das Potenzial, mit Gasol vielleicht einen Vertrag zu verhandeln, der noch ein bisschen länger ist und dann eben für weniger Geld. Also das finde ich eine ganz interessante Idee. Und da würde ich auch sagen, die Charlotte Hornets haben schon eine Möglichkeit, da ein bisschen was zu machen. Denn sie könnten Michael Kidd-Gilchrist an die Memphis Grizzlies schicken. Der ist expiring, 13 Millionen und läuft aus. Und dann eben Jeremy Lamb, der läuft auch aus. Bei Lamb ist natürlich die Frage, ob sie vorhaben, ihn vielleicht zurückzubringen. Aber ich denke, wenn man Marc Gasol kriegen kann, dann würde man das schon machen. Dann hätten eben die Grizzlies, wenn sie Interesse hätten an Lamb, die Möglichkeit, ihn zurückzubringen. Und man müsste sicherlich noch Picks drauflegen, also Protected First Round Pick oder vielleicht sogar ein First und Second Round Pick. Also da müsste Charlotte sicherlich einiges dazulegen an Picks. Und da würde ich aber sagen, das hattest du, glaube ich, im letzten Podcast gesagt, die Charlotte Hornets sind sowieso so schlecht darin zu draften, dass sie lieber ihre Picks auf den Tisch legen sollen. Und ich würde sagen, wenn man schon Kemba Walker einen Maximalvertrag geben will. Und wenn man vorhat, mit Kemba Walker ein interessantes Team aufzubauen, das irgendwas reißen kann, dann sollte man doch auch versuchen, das zu maximieren. Und warum dann nicht einfach seine Draftpicks opfern, wenn man sowieso nur Quatsch draftet und Kemba Walker mit Marc Gasol zu paaren für die nächsten 2 Jahre. Und was man da dann eben auch noch Gutes mitmacht, man würde potenziell besser werden, wenn denn Marc Gasol dieses Niveau halten kann. Und man würde genau den Zeitraum überbrücken, den die ganzen schlechten Verträge noch laufen. Und wenn Marc Gasol dann zu alt ist und der Vertrag ausläuft, dann hätte man super viel Capspace und viel mehr Flexibilität und könnte dann eben für Kemba Walker nochmal ein neues Team aufbauen und hätte aber schon mal was, womit man ganz gut leben kann als Fan und was schon mal ganz gut aussieht.
Ja, die Variante gefällt mir auf jeden Fall besser als die Kevin Love Variante vom letzten Podcast. Ja, spannende Möglichkeit. Also Kemba Walker und Marc Gasol in einem Team, das kann schon was. Ne? Eastern Conference wäre das schon gar nicht so übel.
Und dann habe ich noch einen sehr interessanten Deal. Die Dallas Mavericks könnten meiner Meinung nach, wenn sie den Kader noch mal ein bisschen verbessern, noch mal einen Playoff-Angriff machen. Also im Moment sind die LA Clippers mit 26-22 auf dem 8. Platz. Die Mavericks haben 21-26 und haben ja phasenweise auch schon ganz gut gespielt. Und ich glaube, dass ein Upgrade den Dallas Mavericks vielleicht die Möglichkeit geben würde, nochmal anzugreifen. Und da die Dallas Mavericks ihren First-Round-Pick, so wie es aussieht, höchstwahrscheinlich im kommenden Sommer nicht haben, da er, wenn er außerhalb der Top 5 fällt, an die Atlanta Hawks geht, macht es dann eben vielleicht auch Sinn, jetzt nochmal wirklich anzugreifen. Und der Deal wäre Marc Gasol gegen DeAndre Jordan, Dennis Smith Jr. und ein Second-Round-Pick. Und da habe ich gedacht, die Grizzlies würden für die Zukunft Dennis Smith Jr. abgreifen. Ich meine, Conley ist auch schon 31 und eventuell auf dem Trade-Block. Sie haben als Backup-Point-Guard nur Shelvin Mack. Also Dennis Smith Jr. könnte locker die Backup-Point-Guard-Position verbessern und ist ein potenziell sehr interessanter Spieler für die Zukunft, auch wenn er das bisher noch nicht so wirklich gezeigt hat. Die Andre Jordan ist expiring und sie würden dann eben noch einen Second-Round-Pick dazu bekommen. Und die Dallas Mavericks, die würden Jordan sowieso nicht weiter verpflichten wollen. Und Dennis Smith Jr. haben sie gerade sowieso schon gesagt, dass sie ihn traden wollen. Und dann eben noch.
Da haben sie es wieder so ein bisschen zurückgerudert, ne? Also es hieß ja jetzt erstmal, dass sich die Streitereien da jetzt erstmal erklärt haben, als zurück im Kader ist und so weiter. Aber ich gebe dir recht, man weiß nie, was da noch im Gange ist und ob die Einstellung, dass es kein so guter Fit ist neben Luka Doncic, da nicht insgeheim doch noch bestehen.
Bei Dennis Smith Jr. muss man natürlich sagen, er ist ein Spieler, der 12 Punkte und 3 Assists mit 3 Turnovern im Schnitt macht, dazu kaum was trifft und im Rookie-Contract ist und er versucht, so eine Jimmy-Butler-Nummer abzuziehen, als wäre er ein Superstar. Da haben natürlich die Dallas Mavericks ihm gesagt, wenn du nicht spielst und nicht zum Team zurückkommst, dann will dich kein Team haben. Dein Wert ist absolut im Keller und wir können dich nicht traden. Also wenn du potenziell getradet werden willst von uns, dann komm zurück, reiß dir den Arsch auf und sag einfach kein Wort mehr. Und das muss er natürlich jetzt auch tun. Also von daher, Rick Carlisle sagt zwar über ihn, es ist alles bestens und er ist ein super Arbeiter und hier, wir wollen ihn auf jeden Fall behalten, aber das macht er hauptsächlich, um sein Trade-Value wieder aufzubauen und um ihn möglichst bald zu verschiffen.
Schlau, dieser Rick.
Ja.
okay, das wäre auf jeden Fall ein massiver Trade. Würde Dallas sicherlich nochmal ein bisschen pushen.
Glaubst du, Dallas könnte mit Marc Gasol anstatt DeAndre Jordan die Playoffs schaffen in der Western Conference?
Ich glaube nicht. Ich glaube, sie werden besser, aber das wird trotzdem nicht reichen.
Ich glaube, es würde Dallas knapp werden.
Ja?
Ich glaube, Marc Gasol würde einen großen Unterschied machen.
Er würde einen Unterschied machen, ja. Gebe ich dir recht. Ich glaube, das wäre auch eine gute Kombo so mit Doncic zusammen. Aber ich finde, also insgesamt hat Dallas, glaube ich, dieses Jahr dann doch ein bisschen zu wenig.
Ja, für Carlisles System ist er auch nicht so unbedingt der super geeignete Center. Aber er ist einfach so viel besser als DeAndre Jordan, dass ich sagen würde, vielleicht könnten sie es schaffen.
Hm.
Denn wenn, ja, man sieht, wie DeAndre Jordan Defense spielt und wie wenig er springt und wie wenig Würfe er contestet und dass er seinen eigenen Leuten die Rebounds wegnimmt und...
Ja, er hat nicht mehr die Dominanz, die er vor einigen Jahren dann auch...
Ja, man sieht ihm das, noch hatte. Man sieht ihm das Alter richtig doll an.
Hm. Seine Freiwurfquote hat sich jetzt ein bisschen gesteigert. Er hat irgendwie so eine neue Routine eingeführt. Trifft jetzt ziemlich gut. Also auf eine kurze Distanz jetzt ein kurzes Sample, aber mal sehen, wie sich das noch entwickelt. Zumindest eine gute Entwicklung in seinem Spiel. Ja. Das waren also die Gasol-Trade-Vorschläge für die Memphis Grizzlies.
Ja, ich denke, einige andere Teams würden auch gerne noch, aber haben einfach nicht die Assets, um das durchzuziehen.
Mhm.
Zum Beispiel die New Orleans Pelicans, das wäre dann das nächste Cousins-Experiment. Ich glaube, wenn die Marke Soll holen, dann sagt Anthony Davis direkt, bitte tradet mich jetzt. Und außerdem, wie gesagt, haben die Pelicans auch nicht vor, noch weitere First-Round-Picks zu traden, wie ich das so gehört habe.
Mhm.
Ja, also ich glaube, es wird bei diesen Teams, die ich jetzt erwähnt habe, Sacramento, Washington und Dallas, einfach darum gehen, ob jemand bereit ist, Picks auf den Tisch zu legen. Und da eben ein Angebot zu machen, dass die Grizzlies bereit sind anzunehmen. Und wenn alle Teams das nicht machen wollen für Gasol für anderthalb Jahre, der auch schon 33 ist, dann kann es auch gut sein, dass Gasol einfach in Memphis bleiben muss.
Hm.
Und wer weiß, vielleicht würde er sogar dann nach dieser Saison seine Option verstreichen lassen, wenn er einen Deal angeboten bekommt, der ihm ähnliches Geld für mehr Jahre bringt. Oder das gleiche Geld für mehr Jahre bei einem anderen Team.
Mhm.
Also sagen wir mal 3 Jahre 30 Millionen, dann würde er vielleicht sogar sagen, okay, dann gehe ich nochmal woanders hin.
Ja.
Denn Marc Gasol ist sehr, sehr unzufrieden, war er letzte Saison schon. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er noch anderthalb Jahre des Geldes wegen in Memphis sitzt und fast alles verliert.
Klar, es sind jetzt einfach die letzten Jahre der Prime. Es schließt sich langsam das Fenster. Und da kann ich schon verstehen, dass er nicht unbedingt im Tabellenkeller rumdümpeln möchte. Also bei seinem Bruder sah es jetzt lange Jahre noch ziemlich gut aus. Sagen wir mal, er kann noch bis 36 auf einem hohen Level weiterspielen. Also langsam wird er wahrscheinlich die Geschwindigkeit auf den Füßen immer mehr verlieren, aber es wäre doch durchaus lohnenswert, ihn noch dazu zu holen. Was sagst du denn zu Mike Conley und seinen Optionen jetzt oder die Optionen für die Memphis Grizzlies, wenn sie einen Trade machen wollen mit ihm?
Ja, bei Mike Conley habe ich mich eben auch gefragt, was ist er eigentlich noch für ein Spieler? Er ist 31 Jahre alt, er hatte massive Verletzungsprobleme in den letzten Jahren, scheint aber diese Saison darüber einigermaßen hinweg zu sein. Mhm. Hat jetzt doch schon eine Saison gespielt, die ich persönlich nicht von ihm erwartet hatte. Und da würde ich einfach auch mal die Frage stellen, ist Mike Conley ein Top 10 Point Guard der Liga? In den nächsten 3 Jahren, also diese Saison und danach noch 2?
Ich müsste mir jetzt tatsächlich die Liste der Point Guards
angucken. Ich sage einfach mal wieder die Namen. Also Harden ist auf jeden Fall besser, Lillard ist besser, Curry ist besser, Jrue Holiday, Kyrie Irving, Kemba Walker, Ben Simmons. Und dann kommt schon so langsam De'Aaron Fox oder Conley für die nächsten 2,5. Wahrscheinlich Fox. Devin Booker, schwierig. Der hat bisher noch gar nichts gewonnen. Liegt natürlich auch an dem Kader um ihn herum. Aber da ist schon die Frage für die nächsten 2,5. Conley oder Booker? Jamal Murray, also da geht's dann schon so langsam los, ne? Kann man mit Jamal Murray mehr gewinnen oder mit Mike Conley? Also ich würde sagen, er ist genau an der Schwelle, Top 10. Also da kommt man dann langsam so in den Bereich.
Ja.
Und wie gesagt, diese Saison 43% Field Goal, 35,5 Dreier, Quoten sind etwas schwach, aber 20 Punkte im Schnitt, 6 Assists. Also er ist schon auf jeden Fall ein Spieler, der potenziell einem Team sehr helfen kann. Da ist dann natürlich auch wieder die Frage, welche Teams brauchen Point Guards und dann natürlich auch die Frage, wen kann man vielleicht in der Free Agency bekommen. Also vor allem Teams, die in Small Markets spielen, müssen jetzt natürlich sehr aufpassen, dass sie diese Option vielleicht nutzen. Mhm. Also sein Vertrag läuft, wie gesagt, noch diese Saison zu Ende für 30 Millionen, dann für die nächste Saison 32,5, dann 34,5. Das ist schon relativ viel Geld und er wird dann eben auch schon auf die Mitte 30 zugehen. Wie gesagt, er ist jetzt 31, also der Vertrag läuft dann, bis er 34 ist. Er ist ein kleiner Point Guard, nicht ganz ohne Risiko, wie gesagt, auch schon mit Verletzungen in den letzten Jahren. Und ich habe mir jetzt
das war auch der erste Supermax-Deal, glaube ich, den er unterschrieben hat, ne?
Ja, er war zu dem Zeitpunkt, als er den Vertrag unterschrieben hat, der am besten bezahlte Spieler aller Zeiten der Liga. Hm. Genau. Und jetzt ist eben die Frage, wer kann für die nächsten 2,5 Saisons Mike Conley gebrauchen? Und ich habe jetzt hier mal ein paar Vorschläge. Und zwar die Indiana Pacers. Da ist die Frage, nach der Saison laufen Darren Collison und Corey Joseph aus. Und da ist natürlich die Frage, wen könnten die potenziell in der Free Agency bekommen? Und die Indiana Pacers haben zwar ein gutes Team und sind sicherlich auch interessant, aber in der Free Agency muss man generell etwas überbezahlen, wenn man in einem kleinen Markt ist. Und die Pacers sind wirklich nicht dafür bekannt, dass sie in der Vergangenheit sehr gute Point Guards sehr gute Spieler generell in der Free Agency bekommen haben. Von daher wäre es schon eine Option, aber ich bin das mal durchgegangen und es wäre sehr, sehr schwer für die Indiana Pacers Conley zu bekommen, weil er eben so viel Geld bekommt und sie müssten viel von dem opfern, was gerade ihr Team eben auch so gut macht. Es gibt nämlich nur eine Option, sie müssen drei Spieler opfern, also es würde bedeuten, die Memphis Grizzlies müssen dann auch sogar noch Spieler waiven, weil sie nicht genug Platz im Kader haben, um alle aufzunehmen. Das kommt als zusätzliche Schwierigkeit noch dazu. Die müssten Thaddeus Young traden. Der ist expiring nach der Saison. Könnte dann von den Grizzlies weiterverpflichtet werden. Dann Darren Collison und Tyreke Evans. Alle drei expiring Contracts. Also die Grizzlies würden einfach von dem Vertrag von Conley runterkommen und hätten neue Flexibilität. Und die Indiana Pacers müssten auf jeden Fall noch Picks dazulegen. Und ich glaube, dass der Deal zu schwierig ist und dass die Indiana Pacers auch so gut, wie es gerade läuft, auch wenn Oladipo sich jetzt gerade verletzt sind, nicht bereit sind für einen 31-jährigen Point Guard, der so viel Geld verdient und so viele Verletzungen hatte, ihr Team so auseinanderzunehmen in der Mitte der Saison. Ich glaube, dass es nicht zu rechtfertigen wäre. Was sagst du?
Ich spiele gerade einfach auch so ein bisschen durch, was überhaupt eine Möglichkeit wäre bei so viel Kohle. Das müsste ja von einer Konstellation fast auch eher so ein Expiring, so ein schlechter Expiring-Deal sein irgendwie. Dann vielleicht mit Picks gefüttert oder so. Das könnte ja vielleicht ein Paket sein, was dann auch interessant sein könnte.
Von den Pacers meinst du jetzt?
Ja, auch als Gegenwert für die Grizzlies, ne?
Ja, genau. Also Young, Collison und Evans, die bekommen neue Verträge nach der Saison. Also ich glaube nicht, dass die Grizzlies Interesse an diesen drei Spielern haben. Von daher müssten es dann eben die Picks richten und da müssten die Indiana Pacers dann eben nochmal tief in die Tasche greifen. Und ich glaube, gerade für das, was in dieser Saison die Indiana Pacers machen, ist Thaddeus Young eben auch so wichtig. Und potenziell können sie ihn eben für 15 Millionen ungefähr nach der Saison zurückholen. Und ich glaube, das sollten sie lieber machen. Und dann eben versuchen, anderweitig ihre Point Guard Positionen zu besetzen. Von daher sind die Indiana Pacers für mich eigentlich da eher raus.
Dann eher raus.
Ein anderes Team, das noch in Frage kommt, wären die Orlando Magic. Da gibt es aber schon das Problem, dass die Timeline mit den jungen Spielern nicht passt, die Playoffs eigentlich schon außer Reichweite sind, Vucevic vielleicht sogar getradet wird oder nach der Saison nicht verlängert wird. Und was soll Mike Conley bei einem Team, das in einer genauso schlechten Situation ist wie in Memphis? Und der Deal, der da möglich wäre, wäre zum Beispiel Aaron Gordon und Jonathan Simmons, aber es ist dann eben auch fraglich, ob die Orlando Magic tatsächlich bereit sind, sich von Aaron Gordon zu trennen. Von daher sind die Orlando Magic auch keine besonders gute Option. Dann auch nochmal die Dallas Mavericks. Da würde es die Möglichkeit geben, Harrison Barnes, Dennis Smith Jr. und Picks zu schicken.
Okay.
Also Harrison Barnes hat eben auch noch 2 Jahre Vertrag, über fast 50 Millionen nach dieser Saison. Dann würden sie eben Dennis Smith Jr. dazu bekommen. Ob sie jetzt viel von ihm halten, weiß man nicht so genau. Und dann eben Picks Für die Dallas Mavericks wäre es eben sehr interessant, weil sie Conley mit Doncic zusammenspielen lassen könnten und für die nächsten 3 Jahre potenziell einen super Backcourt hätten. Aber auch da denke ich, dass die Dallas Mavericks das vielleicht schon machen würden, aber die Grizzlies eher nicht. Und das ist dann eben auch die Frage, ob die Dallas Mavericks bereit sind, noch mehr Picks zu opfern, wenn das Team doch wahrscheinlich noch recht weit davon weg ist, wirklich wieder gut zu werden.
Ja, das könnte eine Schwierigkeit sein.
Also nicht unbedingt ein Deal, bei dem ich glaube, dass er so stattfinden wird. Und dann habe ich noch einen, den ich persönlich am besten finde, von denen, die ich rausgesucht habe für diese Conley-Situation. Das sind die Utah Jazz. Und die Utah Jazz geben Ricky Rubio ab und Derek Favors sind beide expiring. Also Rubio ist expiring, 15 Millionen, Favors 17 Millionen und die nächste Saison ist non-guaranteed. Also die Grizzlies könnten ihn dann halt waiven. Sie würden den Capspace bekommen und dann könnten die Grizzlies einfach noch einen First-Round-Pick dazulegen, der protected ist, oder einen Second-Round-Pick noch dazu, was auch immer es kostet, um Conley zu kriegen, denn ich denke, Conley wäre ein großes Upgrade für die Rubio-Situation. Und Favors ist einfach auch jemand, bei dem die Utah Jazz sich nie so ganz sicher sind, ob er jetzt wirklich hilft oder eher nicht so wirklich. Und ich glaube, das wäre eine Möglichkeit für die nächsten 3 Jahre, die Jazz wirklich besser zu machen.
Ja, und die sind auch genauso an dieser Edge, die können es auch gebrauchen, ne? Also das wäre schon nochmal genauso ein Upgrade, der sie ein bisschen mehr an diese Titeldiskussion drängen könnte. Das finde ich sehr spannend, muss ich sagen.
Ja, aber insgesamt muss ich sagen, habe ich doch eher das Gefühl, dass der Conley-Deal sehr schwierig sein wird, denn das sind so die Optionen. Die einzige gute, finde ich, ist die Utah Jazz-Situation. Und ja, also ich habe irgendwie eher das Gefühl, dass Mike Conley in Memphis bleiben wird.
Und ja, vielleicht erwarten sie sich auch
Das Gefühl, dass Marc Gasol noch getradet wird, weil er potenziell nach dieser Saison weg ist, ohne dass die Grizzlies irgendwas dafür bekommen.
Ja. Wow. Ja, da einige Szenarien durch. Cool, danke für die Recherche dazu. Und wir werden es in den nächsten 2 Wochen beobachten, was da abläuft, was passiert, was wirklich möglich werden kann. Wenn einer von den Trades eintritt, dann gebe ich dir auf jeden Fall ein Bier aus. So viel sei schon mal gesagt. Und ja, ich glaube, es war jetzt auch ein sehr schöner Rundumblick für die gesamten Deals, die jetzt anstehen können, für die Art und Weise, wie sich jetzt die Liga auch verändern könnte. Es bleibt abzuwarten und wir können es mit Spannung beobachten. Hast du noch ein Thema für diese Ausgabe, diese Episode, was dir noch auf dem Herzen liegt?
Ich glaube nicht. Also ich schaue mich hier gerade um auf meinen ganzen Zetteln. Ich glaube, ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Aber wir sind ja auch schon wieder ziemlich lange dabei. Und
definitiv. Dann können wir jetzt schon mal Werbung machen für die nächste Folge. Nächste Woche wird es nochmal wieder einen Stretch 4 geben. Die zweite Episode, wenn man so will, von unserer Teilausgabe von Stretch 4. Also Olli und Jan werden wieder dabei sein. Dieses Mal werden wir das versuchen, über die Distanz zu schaffen. Jeder nimmt es für sich auf. Wir werden unter anderem über das All-Star-Game sprechen, über verschiedene Themen, die wir euch dann auch alle nach Preis geben, über Social Media, Facebook und so weiter. Freut euch drauf. Wir freuen uns, dass ihr uns hört. Vielen Dank dafür und begleitet uns weiter durch die Saison. Wir haben noch einiges vor, die Playoffs und die Finals und alles, was noch dazugehört. Arne, vielen Dank für den coolen Podcast, für deine gute Recherche, für das schöne Gespräch und bis zur nächsten Woche.
Ja, vielen Dank, Nils, und vielen Dank, Leute. Bis bald.